Ja, Gemeindeleitung überlegt sich schon länger, ob wir aufgrund von dieser 50er-Regel, die wir für den Gottesdienst haben, zwei anstatt ein Gottesdienst anbieten wollen. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir einen Pilotversuch wagen wollen, wo wir zwei Gottesdienste anbieten wollen. Das erste Mal wird das am nächsten Sonntag sein, am 28.02. und dann nochmal zweimal im März, am 14.03. und am 28.03. Wir haben uns für das aus drei Gründen entschieden. Erstens, weil wir das Bedürfnis von der Gemeinde gesehen haben. Wie wir vorher schon gehört haben, ist der Gottesdienst schon am Donnerstag ausgebucht gewesen. Die Maximalzahl ist erreicht gewesen. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch bei verschiedenen anderen Gemeinden geschaut haben, wie die es machen. Und es gibt schon viele Gemeinden, die mittlerweile zwei Gottesdienste anbieten. Wie läuft das konkret ab? Der erste Gottesdienst an diesen drei Sonntagen ist ganz normal am 9.30 Uhr, wie jetzt. Parallel dazu findet auch das Kinderprogramm statt. Wer also mit dem Kind kommen will, soll sich bitte für den ersten Gottesdienst anmelden. Der zweite Gottesdienst findet dann am 11. Uhr statt. Da wird es kein Kinderprogramm geben. Und der zweite Gottesdienst ist vielleicht auch für all die gut, die gerne mal ausschlafen wollen oder vielleicht einmal am Sonntag brunchen wollen oder so. Dann bleibt immer noch Zeit, um in den Gottesdienst zu kommen. Ich wollte nochmal die drei Daten sagen. 28.02., das ist nächsten Sonntag, 14.03. und 28.03. Herzlich eingeladen zu zwei Gottesdiensten oder zum ersten und dann zum zweiten. Danke.
Ja, stellt euch vor, es wird in Nordkorea eine Pressekonferenz einberufen, wo gesagt wird im Voraus, es werden weltverändernde Informationen weitergegeben. Diese Ankündigung zieht die Medien in den Bann und alle warten gespannt auf diese Pressekonferenz und dann tritt der nordkoreanische Diktator vor die Mikrofone und Kameras und sagt, von nun an ändert sich in Nordkorea alles. Er sei Christ geworden und nun schließe er alle Lager, lasse alle Christen frei. Er wolle nun sein Leben Gott zur Ehre leben und alle Nordkoreaner einladen, es ihm gleich zu tun. Ja, wir finden es vielleicht etwas amüsant, dieses Beispiel, wahrscheinlich weit weg oder schön, dass Pastoren noch Träume haben oder was auch immer. Verständlicherweise sind nicht wenige skeptisch, hier oder auch zu Hause, vor den Bildschirmen, zu schön, um wahr zu sein. Aber so etwas hat es tatsächlich schon gegeben und es steht in der Bibel. Also, im Buch Daniel lesen wir davon, dass im 6. Jahrhundert vor Christus genau so etwas passiert ist. Und den es etwas betrifft, der war noch viel größer und viel mächtiger und, glaube ich sogar, können wir sagen, noch viel brutaler als dieser Herrscher in Nordkorea. Gegen Nebukadnezar war eigentlich verglichen, würde Kim Jong-un so etwas zur Serverprominenz der Regierenden gehören. So viel größer war dieser Diktator. Nebukadnezar ist der König des antiken babylonischen Königreiches, ein Herrscher über ein riesiges Weltreich. Er residiert in einer Weltmetropole. Ja, da scheinen die Bilder auszufallen. Ja, probieren wir es halt ohne, nur mit dem Text, genau. Er residiert in einer riesigen Weltmetropole mit atemberaubenden Bauwerken, die zu den Weltwundern der Antike gezählt wurden. Er ist derjenige, der Jerusalem erobert hat. Er hat den Tempel zerstört in Jerusalem, hat Daniel verschleppt, Zehntausende verschleppt in die Gefangenschaft. Er ist derjenige, der Anbetung von seinen Untergebenen gefordert hat und nicht beachten mit dem Tod bestraft wurde. Und nun gibt er Folgendes bekannt als öffentliche Erklärung. Daniel 3, Vers 31 bis 33 heißt es: Dies ist die Botschaft, die König Nebukadnezar an die Menschen aller Völker und Länder sendet, ganz gleich, welche Sprache sie sprechen. Ich wünsche euch Glück und Frieden. In diesem Brief möchte ich euch von den Zeichen und Wundern erzählen, die der höchste Gott an mir getan hat. Groß und gewaltig sind seine Taten. Sein Reich bleibt für immer bestehen. Seine Herrschaft hört niemals auf. Was hat ihn dazu bewegt, der sich selber fast wie Gott achtete, bewegt, so etwas zu schreiben und das im ganzen Reich zu verbreiten an alle Menschen, alle Bewohner? Was könnte das auch für unsere Zeit bedeuten? Dem möchte ich etwas nachgeben. Auf jeden Fall wäre klar, dass sich irgendjemand meldet ins Programm hinein, das Nebukadnezar hatte. In sein Regierungsgeschäft wird plötzlich eingegriffen. Das beginnt mit einem Traum. Er schreibt darüber selbst da in Kapitel 4, Daniel 1 und 2. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Ein Traum bereitet ihm Ängste und er will nun erfahren, was dieser bedeutet. Nun, was hat er geträumt? Wir lesen es in Daniel 4, Vers 7 bis 14. Ich träumte, in der Mitte der Erde stehe ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis sein Wipfel den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Während ich den Baum betrachtete, kam plötzlich vom Himmel ein Engel Gottes herab. Er rief: Fällt den Baum und hackt seine Äste ab. Reißt die Blätter herunter und verstreut die Früchte überall. Die Tiere, die in seinem Schatten leben, und die Vögel, die in seinen Zweigen nisten, jagt in die Flucht. Den Wurzelstock aber lasst stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, der denn dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt werden und sich wie ein Tier von Gras ernähren. Er wird seinen menschlichen Verstand verlieren und einem Tier gleichen. 7 Zeiträume lang soll dies dauern. So wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist der Herr und über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst den unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Niemand kann es erklären. Dann kommt Daniel zum Zug und Daniel schreckt eigentlich dann zurück, dem König zu erklären, was das bedeuten soll. Und der König will es unbedingt wissen. Und Daniel muss ihm sagen, dieser Traum gilt dir, Nebukadnezar. Sofern du so weitermachst wie bis jetzt, wird dein Königreich, dein Königtum, dieser große Baum wird gefällt werden. Und die Botschaft vom Traum ist eindeutig. Lieber Nebukadnezar, du hast ein Problem mit dem Stolz. Du hast ein Problem mit deiner Überheblichkeit. Du hast ein Problem mit deinem Machbarkeitswahn. Du hast ein Problem mit deinem Größenwahn. Mit wenigen Worten, dass du sein willst wie Gott, ja dich selber wie Gott siehst, das wird dir zum Verhängnis. Und deshalb wirst du 7 Jahre den Verstand verlieren, wirst wie ein Tier dahin vegetieren. Und wenn wir die Bibel schauen, dann ist es eine allgemeine Aussage, die wir immer wieder finden, dass Stolz und Überheblichkeit den Geschöpfen, dem Schöpfer gegenüber, eigentlich der Ursprung von allem Übel ist, das wir kennen in unserer Welt. Es begann mit dem Stolz und der Überheblichkeit eines Engels, der Gott gleich sein wollte und dann ausgestoßen wurde aus dem Himmel. Oder wenn wir sehen, warum leben wir Menschen im Fluch des Zerfalls, unter dem wir auch im Moment leiden und das veranschaulich bekommen, den Fluch des Zerfalls, den wir auch zu Hause sehen. Wir brauchen immer viel mehr Aufwand, um etwas zu erhalten oder etwas zu fördern, als etwas kaputt zu machen. Seien es Häuser oder Beziehungen oder was auch immer. Wenn wir nichts tun, zerfällt alles. Man wird älter. Das ist der Fluch des Zerfalls. Und wo hat er begonnen? Er hat dort begonnen, wo der Mensch in die Versuchung geriet und diesen Fehler machte, dem nachzugeben, diesem Gedanken, gleich sein zu können wie Gott. So wurde der Mensch im Paradies erfolgreich verführt. Nein, das ist doch nicht schlimm, von diesem Baum zu essen. Du wirst nachher sein wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Und nun meldet sich bei Nebukadnezar als eine Regierung über seine Regierung. Und ich werde dir zeigen, dass ich Gott bin. Gott baut also eine Bremse ein, sozusagen. Und bereits im Traum wird er deutlich, warum das Gott tut. Gott will klar machen im Vers 14, Daniel 4. So wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist der Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Er zeigt damit, dass Gott souverän regiert. Das heißt, Gott zeigt jetzt dem Nebukadnezar die Grenzen aus. Wie sieht denn diese genau aus? Im Vers 25, das ist der ganze Kapitel 4, ist eigentlich ein persönlicher Bericht von Nebukadnezar, den er im ganzen Reich versendet. Und er schreibt dazu, wie er das erlebt hat. Daniel 4, Vers 25 bis 30. Alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel: König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Ja, was macht Gott? Gott zeigt die Grenzen auf, und weil Nebukadnezar nicht selbst vom hohen Ross steigen will, nimmt ihm Gott einfach das Pferd. Weil Nebukadnezar nicht vom hohen Ross steigen will, nimmt ihm Gott einfach das Pferd. Das ist demütigend. Das tut weh. Und ich denke, hier gibt es eine Parallele zu heute. Egal wie wir Corona interpretieren oder worüber wir darüber streiten oder nicht diskutieren können, weil wir so emotional damit reagieren. Im Kern ist es jetzt völlig egal, ob es, selbst wenn es 100% inszeniert wäre, ob es noch viel schlimmer ist, als wir denken. Es ist und bleibt eine Demütigung für uns Menschen. Und ich glaube, wenn es eine Botschaft gibt, dann ist es gut, wenn wir als Christen auch nicht nur unsere Diskussionen auf die materialistische Ebene legen und uns streiten über Impfen oder nicht, oder ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind oder nicht. Da bewegen wir uns immer eigentlich auf der ganzen materialistischen Ebene, doch einen Stock tiefer zu fragen, ob Gott nicht eine Botschaft hat hier drin. Und ich glaube, eine gibt es. Sie zeigt uns, dass wir Menschen sind. Und sie zeigt uns, dass Gott über uns steht. Es ist eine Demütigung. Seine Demütigung, auch so vieles nicht möglich ist, so vieles verbarrikadiert ist im Moment. Und ich denke speziell für uns, so in hochtechnisierten Wohlstandsgesellschaften, die schon so vieles überwunden glaubten durch die Technik und die Medizin und alles und irgendwie sich abgehoben fühlte, vielleicht sogar vom Rest der Welt. Und wir Schweizer sind ja auch nicht der Demutsausbund, sage ich jetzt mal. Wir finden auch unser Land das Beste und das super organisiert und es ist jetzt einfach nur demütigend. Und schauen wir uns doch einmal die Pressemeldungen einer Woche, fassen wir sie mal zusammen. Es ist eine Demütigung an der anderen. Hier fällt's, dort falsch, dort nicht richtig, so anders und wenn es so anders ist, dann muss es wieder anders sein. Im Prinzip eine Demütigung. Und so viele Menschen wollen nur glauben, was sie sehen und werden jetzt von einem unsichtbaren Virus gedemütigt. Viel Ohnmacht, viel Versagen. Das ist demütigend. Demütigend an die Ansprüche, die ich an mein Leben habe. Demütigend an den Wohlstand, an die Freiheit. Demütigend für alle Regierungen, für das alles Gesundheitswesen. Demütigend für das Ansehen der perfekten Schweiz, wo alles einfach noch viel besser ist, oder? Mindestens theoretisch. Und auch wenn letztlich natürlich Menschen die Verantwortung für das Ganze tragen, weil irgendwo Menschen wahrscheinlich aus Unachtsamkeit oder Sorglosigkeit, irgendwo werden Menschen Grenzen überschritten haben. Und wenn Menschen Grenzen überschreiten, dann passiert irgendwann auch einmal etwas. Und es ist demütigend. Es hat Folgen. Und doch, glaube ich, gibt es eine Botschaft von Gott, ob wir jetzt über die Dinge streiten oder nicht, ist für mich jetzt im Moment völlig egal. Sie hat weder etwas mit Verschwörungstheorien noch mit Endzeitszenarien zu tun, noch mit Bevormundung, sondern einfach mit einem Satz, den Jakobus schreibt, ein Zitat aus dem Alten Testament. Gott widersteht den Hochmütigen. Und den Demütigen gibt er Gnade. Es ist interessant, unser Reisen ist ja gerade ziemlich eingeschränkt und da hat Jakobus auch über die Überheblichkeit der, übrigens der Christen geschrieben, der Christen damals, die Christen sind auch Kinder ihrer Zeit, schreibt Jakobus 4, Vers 13 folgende: Nun zu euch, die mit großen Worten ankündigen, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen, wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Ja, weil Christen ja sagen, sie kennen Gott und weil wir als Christen ja Gottes Souveränität hoffentlich akzeptieren, könnten wir eigentlich die Ersten sein, die auf diese Demütigung auch reagieren. Und einfach sagen, okay, Gott, ja, du hast recht. Wir sind nicht Gott, aber du. Und wenn wir jetzt gedemütigt werden in irgendeiner Form, dann okay, dann willst du uns sagen, wir brauchen dich. Es geht nicht ohne dich. Und vielleicht auch ein Zeichen für uns, dass ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus, dass ich auch den Wohlstandsgöttern manchmal mehr vertraut habe als dem lebendigen Gott. Oder Dinge einfach selbstverständlich genommen habe, weil man in der Schweiz halt so lebt und weil die Schweiz es so ist. Deshalb wird es immer so sein. Einfach so selbstverständlich alles. Und jetzt ist es demütigend zu sehen, nein, das ist nicht so. Und ob wir nicht auch vielleicht manchmal neigen zu überzogenen Ansprüchen an das Leben, an den Wohlstand, die Gesundheit. Oder vielleicht als Schweizer, dass man sich moralisch überlegen fühlt an Bananenrepubliken oder weiß auch nicht was. Oder vielleicht auch geglaubt zu haben, dass dank unserer Forschung und Technik uns solche Dinge nicht erreichen könnten. Oder vielleicht Geschenke von Gott einfach als Anspruch sehe, dass ich haben darf. Ich möchte hier nicht schöne Dinge schlecht reden. Es gibt viele gute, schöne Dinge. Gott ist der, der schöne Dinge schenkt. Aber eins möchte er nicht, dass wir vergessen, dass sie Geschenke sind. Dass wir aus Gnade leben. Dass wir aus Gnade hier sind. Und deshalb denke ich, anstatt uns in der materialistischen Diskussion über Verschwörungstheorien oder Impfungen zu streiten oder die rechten Maßnahmen, lasst uns Menschen sein, die sich demütigen lassen von Gott und sagen, ja, ich unterstelle mich dir ganz neu. Auch wenn ich jetzt im Moment vieles nicht verstehe, ich für mich habe das verstanden. Ich habe für mich das gehört von Gott. Es ist Zeit, sich wieder ein bisschen kleiner zu machen vor Gott und Gott größer zu machen. Auch Buße zu tun für überhebliche Ansprüche oder dass ich mich manchmal überlegen fühle anderen Menschen gegenüber. Lasst uns doch vorangehen, dass wir uns Gott unterordnen. Ja, du regierst. Und es gibt eigentlich keinen Anspruch, den Menschen haben können. Es gibt eigentlich keinen. Außer die Versprechen von Gott. Auch keinen Anspruch auf Einspruch. Ist ganz interessant, was Nebukadnezar schreibt in Daniel 4, Vers 31, 32 und 34. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ich gebe ihm die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Das sagt Nebukadnezar. Und so wie die Überheblichkeit ein Stück weit so ein Ursprung von allem Übel ist, so ist auch die Umkehr ein Neubeginn. Und so konnte auch Nebukadnezar neu beginnen, als er das erkannte, dass es eine Regierung über der Regierung gibt, dass es einen Gott gibt, der über ihm regiert, dass es einen gibt, der alles kann. Und dass es Gnade ist, dass dieses Universum existiert, dass wir leben dürfen, dass es uns gut gehen darf. Es war ein Wendepunkt. Übrigens ist es ja auch, sollten Christen sich in dem Sinn demütig und Ehrfurcht haben vor Gott, ja gute Übung haben, weil eigentlich eine Entscheidung für Jesus Christus ist ja ein Stück weit für mich als Mensch ja auch eine Demütigung, weil ich zugeben muss, ich kann Schuld nicht vergeben. Ich kann Schuld nicht sühnen. Ich kann mich selber nicht gerecht machen vor Gott. Und deshalb schreibt er Jesus in Matthäus 16, danach sagt, Vers 24 folgende, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann es ja nicht wieder zurückkaufen. Also auch der Beginn des Glaubens beginnt eigentlich damit, dass ich mich demütige vor Gott, demütige unter die Gnade, demütige unter das Urteil von Gott über mich als Menschen. um dann aber nicht verurteilt zu werden, sondern wie Nebukadnezar Gnade zu erhalten, ein neues Leben zu bekommen. Und deshalb bleibt es, auch wenn Gott souverän ist, bleibt Gott gnädig. Das finde ich so genial. Wäre Gott nicht gnädig, Nebukadnezar hätte das nicht berichten können. Er wäre irgendwo so als halbwildes Tier an diesem Baumstrunk, wäre er verendet. Aber er kommt wieder zum Verstand nach 7 Jahren, wird auch wieder als König eingesetzt. Er darf wieder regieren. Und so macht er eine Botschaft an die ganze Welt, sich Gott zu unterordnen und Gott zu vertrauen. Was für ein Bericht. Und in allem, was schwierig ist, leuchtet Gottes Gnade durch. Gott regiert souverän, aber er hatte das Gute im Sinn, er hat einen guten Weg und deshalb hat er auch einen guten Weg für mich. Das steht auch in der Bibel, finden wir in der Nachfolge. Wenn wir uns Jesus anschließen, uns ihm unterordnen, dann hat er einen guten Weg für uns. Und dass Gott gnädig ist, sehen wir schon daran, dass es Gott überhaupt angekündigt hat. Gott informiert Nebukadnezar im Voraus, was geschehen könnte. Und dann dauert es noch ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr hat Nebukadnezar Bedenkzeit, um sich zu überlegen, was dieser Traum bedeuten soll. Und er macht nichts daraus. Und wir stehen jetzt auch, können sagen, in einer, das ist die Parallele dazu, wir stehen jetzt auch so ein bisschen ein Jahr unter der Corona-Knute. Was haben wir daraus gemacht? Bin ich geistlich gewachsen? Bin ich Jesus näher gekommen? Hat das mein Vertrauen in ihn gestärkt? Habe ich mich ihm neu geweiht? Habe ich mich ihm neu unterordnet? Das ist so genial, dass Gott das hier ankündigt und dann auch Zeit gibt für die Umkehr. Nebukadnezar schreibt es selber in Daniel 4, Vers 21 bis 24. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen. Du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Dies bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Nimm meinen Rat an, o König, sag dich von allem Unrechtlosen, tu Gutes, mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Gott sendet ihm eine klare Botschaft, kehr um, demütige dich unter Gott. Folge ihm nach. Ein ganzes Jahr hatte er Zeit. Er hat es nicht genutzt. Und dann traf es halt ein. Aber die Gelegenheit zu einem Neuanfang, die Zeit war begrenzt. Von Anfang an war die Zeit begrenzt für Nebukadnezar. 7 Jahre lang hat er den Verstand verloren, hat so dahin vegetiert wie ein halbwildes Tier. Danach wird er wieder als König eingesetzt. Und das ist so gnädig eigentlich, obwohl er war doch der, der den Tempel zerstört hat. Er war doch der, der Jerusalem zerstört hat. Er hat so viele Menschen umgebracht und so viele Menschen deportiert. Und Gott schenkt diesem, genau diesem, Gnade. Unglaublich. Das ist die gute Botschaft. Gott meldet sich immer wieder, schenkt Gelegenheit zur Umkehr. Gott regiert souverän. Er gibt eine neue Chance. Nun, ich habe jetzt noch etwas mitgebracht, wo wir uns selber noch etwas Gedanken machen dürfen. Eben mir ist es wichtig, dass wir als Christen aus der Diskussion über die ganze materialistische Ebene einen Stock tiefer oder höher gehen, ist egal, wie wir es nennen. Aber ich glaube, dass sich unsere Diskussionen, wenn wir überhaupt diskutieren, das macht mir auch etwas Mühe, dass wir können eigentlich gar nicht wirklich über das Thema diskutieren, man streitet eher oder wirft sich die Meinung an den Kopf. Aber dass wir doch die geistliche Frage stellen, was für eine Botschaft, jetzt völlig egal, woher das kommt, völlig egal, wie schlimm das ist, was hat Gott für eine Botschaft an mich? An mein Leben? An meine Gemeinde? Was für eine Botschaft von Gott habe ich in der Krise vernommen? War es Zuspruch? War es Trost? Freude oder eben vielleicht ein Ruf zur Umkehr? Vielleicht auch Mut zu haben, dass kleinere Brötchen auch viel wert sind? Oder welche selbstverständlichen Ansprüche vielleicht wir auch loslassen müssen oder einmal Gott übergeben dürfen, nicht alles so selbstverständlich nehmen? Oder wo will ich mich seiner befreienden Allmacht und Souveränität neu unterordnen? Das ist eigentlich der Wesenskern des Christseins, ist nicht, dass Gott mir nachfolgt, sondern ich Jesus nachfolge. Und das heißt, dass ich mich ihm unterordne und seinem Willen folgen will. Oder was will ich neu und dankbar mit Freude aus Gottes Hand nehmen, anstatt es selbstverständlich zu erachten? Oder woran will ich mich wieder neu freuen, worüber ich mich vorher gar nicht mehr freuen konnte, weil ich sonst so viel noch andere Möglichkeiten hatte? Und Gott dafür dankbar zu sein. Oder vielleicht auch eine Frage, für welche Veränderung bete ich jetzt? Wisst ihr, da leide ich darunter und ich kann auch nicht dafür tun. Ich leide einfach darunter, dass die Diskussion unter Christen, ja eben, wie ich schon gesagt habe, wir erwarten gern, dass es vielleicht die Menschen, die Gott nicht kennen, jetzt aus der materialistischen Ebene dann etwas mehr Lebensfragen stellen würden, tiefere Lebensfragen stellen würden. Das wäre schön, ja, aber können wir erwarten, dass die Menschen ohne Gott tiefere Fragen stellen, wenn wir es nicht zuerst tun als Christen? Ist wahrscheinlich schon eine Überforderung. Aber für welche Veränderung bete ich jetzt? Eigentlich, Corona ist eine Zeit Veränderung, wie Winter. Oder? Und im Winter wird eigentlich die Kraft zubereitet für das Neue, das kommt. Und ich glaube, das Neues kommt. Aber was für Neues kommt? Einfach, dass alles wieder gut ist wie vorher? Oder ein gestärkter Glaube, eine gestärkte Gemeinde? Mehr Freude an der Mitarbeit, an Gottes Reich zu wirken, weil das sein wird, was in Ewigkeit Bestand hat. Wofür bete ich jetzt? Für was für eine Veränderung? Das vielleicht noch ein paar Gedanken zum Mitnehmen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich staune immer wieder neu über deine Liebe und deine Gnade, auch wenn ich jetzt dieses Beispiel von Nebukadnezar sehe. Wir haben zwar keine Ahnung, was er nachher aus seinem Leben gemacht hat, aber an diesem Punkt ist er aus Grund von deiner Gnade, auch von deiner Demütigung, deiner Liebe, deinem Ruf zur Umkehr, ist er umgekehrt zu dir. Hat sich dir unterordnet, hat Ja gesagt, hat gemerkt, dass so vieles nicht selbstverständlich ist. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir als deine Kinder uns in dieser Zeit als deine Kinder erweisen. Als Menschen, die geistlich denken, die beten, die hoffen, die glauben, dass du hier etwas Neues schaffen willst. Ja, und auch wenn es schwerfällt, wir singen es zwar manchmal, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, und jetzt merken wir, das ist nicht so ein einfacher Satz. Und trotzdem wollen wir dich preisen. Du bist Gott. Du bist der souveräne Herr. Und ich will dir danken für das Leben, das wir haben dürfen. Für all das Gute, das immer noch da ist. Ich preise dich dafür, denn es ist dein Geschenk und nicht mein Verdienst. Amen.